Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Böcklin.
Und ich bin Dr. Marin Krune.
Und in der heutigen Folge besprechen wir eine der grundlegendsten Therapieoptionen in der TCM, nämlich die Akupunktur für euch. Und beginnen aber mit einem Zitat, über das ich gestolpert bin und das wir euch unbedingt mal mitbringen wollten. Dieses Zitat ist von der ehemaligen Chefredakteurin des New England Journal of Medicine, was für uns Ärzte quasi so ein bisschen die Bibel ist. Und diese gute Frau, namentlich Marcia Angel, war über 20 Jahre Chefredakteurin des New England Journal of Medicine und hat am Ende ihrer Karriere einen Ausspruch gemacht, den ich ziemlich bemerkenswert fand. Er und auf Englisch heißt er: It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine. Kurz übersetzt sagt sie, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr möglich ist, medizinischer Forschung, die veröffentlicht wird, einfach so zu vertrauen oder auch Ärzten oder medizinischen Leitlinien einfach so zu vertrauen. Und dass sie selber damit, das kommt in dem Interview dazu raus, sehr, sehr lange gekämpft hat, dieses anzuerkennen. Und ich fand es unglaublich beeindruckend, dass jemand nach so einer Riesenkarriere sowas sagt, und habe das deswegen der Maren mal geschickt.
Ja, und ich kenne die gute Frau auch und kannte dieses Zitat noch nicht, aber es ist einfach nur der Wahnsinn. Ne? Die hat so viel gelesen und mitbekommen an Forschung und immer wieder die ganzen Studien, eben ob das Sinn macht und ob das einfach auch sauber gemacht ist und überwacht und dann auch bewertet. Und diese Frau kommt zu dem Schluss, dass man quasi nichts vertrauen kann. Also das finde ich so Wahnsinn und so krass. Aber ich muss sagen, auch ich habe jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, wenn es um Medikamentenneuzulassungen zum Beispiel kommt. Da gibt es ja auch so Phase 1, 2 und 3 Studien. Und mittlerweile werden Medikamente nach einer Phase 2 Studie mit einer ganz geringen Personenanzahl zugelassen. Das hätte es früher nicht gegeben. Also da muss, das ist einfach so ein Standardqualitätsding, was da festgelegt wurde, dass es eben diese Stadien durchlaufen muss, ein Medikament. Und wirklich, es sind mehrere Medikamente, weil die angeblich eine so gute Wirkung gezeigt haben, dass die überhaupt nicht in eine Phase 3 Studie gegangen sind. Also ich finde das der Hammer.
Das ist unfassbar. Und für alle die, die sich jetzt mit diesen Studienphasen nicht auskennen, die erste Phase ist so ein bisschen die Herstellung und Testung im Prinzip noch im Labor. Die Phase 2 ist dann die Testung des Medikaments hinsichtlich der Nebenwirkungen und eben möglicher Schäden und so in einer relativ kleinen, definierten Kontrollgruppe. Und die Phase 3 sind dann einfach Probandengruppen, meistens aber tatsächlich nicht im Sinne der Patienten, sondern wirklich im Sinne von gesunden Menschen, an denen man das testet, die aber eine wesentlich größere Zahl sein müssen, damit man auch einen Überblick kriegt über die gesamte Masse. Und natürlich kann man so einen Studienaufbau grundsätzlich anzweifeln, weil es ja auch immer die Frage ist, wenn ich ein Blutdruckmedikament herstelle und ich teste das an gesunden 18-jährigen weißen Männern, inwieweit trifft das dann für eine 84-jährige alte Dame zu, ja, aber dass es überhaupt so schnell und so früh geht, ist der Wahnsinn. Und dazu muss man auch sagen, Die gute Frau Angel ist mittlerweile über 80, soweit ich das jetzt gelesen habe. Und dieses Zitat ist echt sehr alt. Und das war damals schon so. Und das New England Journal of Medicine ist die Bibel für Ärzte. Also wer da mal eine Studie reingekriegt hat, wer da mal publizieren durfte, der ist so ein bisschen in den Himmel der Götter aufgestiegen, eigentlich gefühlt. Ja.
Absolut, mehr noch.
Also. Ja, genau, es ist schon sowas so, boah, was im New England Journal, boah. Ja. Und das ist mit wirklich das Hochkarätigste, was es in der Medizin an Veröffentlichungsmöglichkeiten überhaupt gibt. Und ich fand es unfassbar bezeichnend, weil man natürlich davon ausgeht, dass dort die wirklich, wirklich, wirklich wichtigen Sachen veröffentlicht werden oder auch sind, die auch ganz viel Grundlage für Therapieempfehlungen sind.
Genau, und wir gehen ja immer davon aus, dass wenn es neue Medikamente gibt oder neue Verfahrenstechniken gibt, dass die natürlich auch ausreichend getestet wurden und das alles eben ganz nach ganz klar definierten Regeln. Und so kennen wir es ja zum Beispiel auch jetzt gerade als krassen Vergleich mit der TCM, ne, dass die TCM eingesetzt wird und die Wirksamkeit gezeigt wird. Das sind ja immer so krasse Studien. Da wird ja so auf die Finger geschaut. Und wenn es
Ja.
nicht astrein ist, wird es ja sofort massivst kritisiert und alles ist ganz schlecht und alles ist sowieso nur irgendwie Placebo-Effekt. Und aber so andere Medikamente und Dinge, das wird einfach dann, ja, anscheinend, wenn es diese
Hingenommen.
Frau. Ja, wenn die Frau dies eben auch so beobachtet hat, wie wir das vielleicht auch schon gesehen haben, dass hinter dem einen oder anderen Ding vielleicht so eine gewisse Lobby auch immer mitsteckt, ne?
Ja, als wir im Studium so unsere Doktorarbeiten geplant haben und natürlich dann auch irgendwann veröffentlicht haben, und wenn man Glück hatte, durfte man sie auch in irgendeinem Journal mit irgendwas mal veröffentlichen als irgendwo genannter Autor und so. So ist es ja, wenn man so an der Uni rumhängt und versucht irgendwie ja, eine gute Note, möglichst ein Einser in seiner Doktorarbeit da dann hinzukriegen, dann ist es ja schon auch zwingend notwendig, dass das irgendwann mal veröffentlicht wird und dass man damit draufsteht und dass man die Papers hat und wegen
Ja.
Referenzen. Und es war ja schon so ein bisschen geflügeltes Wort, traue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast, ne? Und das ist einfach schon so ein bisschen, wo ich im Nachhinein schon oft auch dachte, so, boah, ganz ehrlich, da wird schon auch ganz schön viel dann so gedeutet, wie man das ganz gerne hätte. Und das geht mir bis heute, wenn ich Studien lese aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen, oft noch so, dass ich denke, ja, Moment, aber ihr habt das ja ganz anders
Ja, ja,
vorgehabt.
ja, ja.
Der
Ja.
Plan war doch eigentlich ein ganz anderer.
Ja, wobei die besten Dinge werden ja nicht immer herausgefunden und entwickelt, wenn man den Plan hat und den auch so umsetzt. Ne? Häufig sind es ja Zufallsprodukte und
Absolut.
Zufallsentdeckungen. Nur wie gesagt, dass man dem so gar nicht mehr trauen kann und das alles massivst hinterfragen. Also das habe ich auch gelernt. Also als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, dachte ich immer, ja, was die großen Götter in Weiß da von Professoren von sich lassen, das ist auf jeden Fall alles total wichtig und total richtig. Das zu hinterfragen und jeden Vorgesetzten tatsächlich zu hinterfragen, das habe ich erst während meiner Laufbahn so richtig gelernt. Und jetzt, wie gesagt, den Göttern der Götter, die da veröffentlichen, eben auch absolut nicht trauen sollte, dass das diese Frau sagt, die die kompletten Einblicke hat. Das ist natürlich schon, ja, wie wir es schon gesagt haben, mehr als beeindruckend und bedeutend.
Definitiv. Und damit haben wir es hier platziert. Alle, die ihr jetzt zuhört, ihr dürft damit machen, was ihr wollt, aber wir regen durchaus auch dazu an, einfach Dinge gerne zu hinterfragen. Denn nicht alles ist immer so,
Genau.
wie es im ersten Eindruck dasteht. Und auch Studien, Auswertungen haben Marketing dahinter und. Also es darf man alles auch nicht ganz vergessen, auch wenn es immer anders dargestellt wird und quasi ja schon fast den Olymp darstellt, das New England Journal of Medicine. Starten wir in ein anderes Thema.
Bei der Akupunktur, das ist ja genau das mit den Nadeln, ne, wo jeder so ein bisschen kennt von der traditionellen chinesischen Medizin. Und da sagt man auch so, ne, der Meister muss nur eine einzige Nadel setzen, um eben einen Patient zu heilen. Ganz so krass, glaube ich, konnten es wirklich nur die allergrößten Meister. Aber tatsächlich ist eben die Akupunktur nur, das hat man schon mal in einer Folge von uns, eine der fünf Therapiesäulen der traditionellen chinesischen Medizin. Da gehört eben dazu die Akupunktur, die im Westen eindeutig am bekanntesten ist, die Arzneimitteltherapie, die Ernährungslehre, die Bewegungstherapie und eben die Massagetherapie.
Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass mindestens jeder vierte Deutsche schon Erfahrungen mit Akupunktur machen konnte, beziehungsweise tatsächlich auch akupunktiert worden ist. Daher ist natürlich so ein bisschen das Wissen um diesen Nadelzauber auch so ein bisschen schon bekannter als vielleicht die anderen Therapiesäulen an der Stelle einfach noch. Ne?
So lange kennt man die Akupunktur tatsächlich im Westen noch gar nicht, beziehungsweise kennen schon, aber bekannt wurde sie tatsächlich erst in den 1970er Jahren, als damals ein New York Times-Journalist, nämlich der James Reston, in China war und eine Schmerzbehandlung mittels Akupunktur nach seiner Operation bekommen hat, weil er anscheinend auf sämtliche Schmerzmittel, die vorhanden waren, allergisch war. Und dann hat man ihn einfach akupunktiert und das hat so gut gewirkt und so gut geholfen, dass er darüber eben berichtet hat und das dann eben der breiten Masse publik gemacht hat.
Und das funktioniert tatsächlich. Also das ist so eine der Einsatzmöglichkeiten, die ja auch in Deutschland immer mehr durch Studien geprüft werden, zum Beispiel auch im Bereich der Prostatahypertrophie-OPs. Also da gibt es ganz gute Studien, dass
Ja.
die Patienten tatsächlich mit Hilfe von Akupunktur deutlich schmerzgelinderter sind und leichter zu operieren anscheinend. Also ich kann es nicht beurteilen, aber die Kollegen, die es machen, die sind ganz, ganz begeistert davon, weil sie sagen, es funktioniert besser, als wenn alles irgendwie voll gepumpt ist mit Anästhesie. Und
Genau.
was wir euch ein bisschen jetzt aber auch mal erzählen möchten, ist eigentlich, was genau tun wir denn bei der Akupunktur, beziehungsweise was genau ist denn eigentlich Akupunktur? Weil das ist das mit den Nadeln ist, das haben wir jetzt festgehalten, aber was genau passiert denn da?
Wenn man akupunktiert, dann geht man eben davon aus, dass der Mensch von einem Leitbahnsystem durchzogen ist, wie so eine Art Straßennetz und die sich ja auch kreuzen, diese Leitbahnen. Und in diesen Leitbahnen fließt die Lebensenergie, das sogenannte Qi. Und diese Leitbahnen können an ganz genau definierten Punkten, die man anatomisch eben ertasten und auffinden kann, an diesen Punkten kann man eben diesen Qi-Fluss beeinflussen. Und wenn eben dieser Qi-Fluss nicht so funktioniert, wie er normal sollte, dann kommt es eben zu Erkrankungen. Und dadurch, dass man dann an diesen genau definierten Punkten bei gewissen Erkrankungen dann akupunktiert, kann man den Qi-Fluss wieder ins Lot bringen und eben damit beispielsweise Schmerzen lindern und den Patienten eben entsprechend behandeln.
Und was wir da so ein bisschen machen, um beim Bild von der Straße zu bleiben, ist, wenn wir einfach zum Beispiel merken, da ist an irgendeiner Stelle zu viel Fluss oder zu viel Verkehr oder es staut sich gerade, dann können wir wie so Zu- und Abfahrten von den Straßen über die Akupunkturpunkte die Energie quasi ablenken, wenn wir merken, es staut sich. Oder wenn wir irgendwo merken, okay, auf der einen Straße ist aber mehr und auf der anderen zu wenig, dann können wir über die Öffnung von Akupunkturpunkten sozusagen von der einen Straße dann auf die andere zuleiten, dass es alles gleichmäßiger fließt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und aus der chinesischen Kultur kommend gab es 365 definierte Akupunkturpunkte, ein Punkt für jeden Tag im Jahr. Mittlerweile gibt es ungefähr 150 definierte Extrapunkte und die werden jeweils beschrieben anhand der Anatomie des Patienten, was sich für einen Mediziner erstmal ein bisschen ungewöhnlich anhört, wenn man zum Beispiel anfängt, in Daumenbreiten des Patienten irgendwas zu berechnen.
Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich damit beschäftigt und eben diese Akupunkturpunkte aufsucht, ist es tatsächlich so, dass man nicht sagen kann, es ist genau 5 Zentimeter jetzt vom Daumen Richtung Ellenbogen irgendwo, sondern das macht eben diese Daumenbreiten, wie du gesagt hast, in dem sogenannten Chun, wie das gemessen wird, eben eindeutig dann auffindbar für den Therapeuten. Und man muss vor allem immer nicht seinen eigenen Daumen nehmen, sondern die Daumenbreite des Patienten. Ganz, ganz wichtig.
Was vor allem für Menschen mit kleinen Händen wie mich extrem wichtig ist.
Genau.
Wenn ich so einen großen, muskulösen Mann habe, der hat fast zweimal Daumenbreiten wie ich. Aber was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass, also jetzt mit der Anatomie, die wir auch kennen, dass es ganz häufig so ist, dass die früher schon definierten Akupunkturpunkte sich an Stellen befinden, wo sich zum Beispiel Gefäß oder Nerven einfach auch kreuzen oder wo einfach so Kreuzungspunkte letzten Endes sind. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir von Studien wissen, dass es auch wichtig ist, dass man die definierten Punkte auch nutzt bei der Akupunktur, denn die Frage ist ja immer so ein bisschen, ja, kann ich nicht die Nadel irgendwo reinstechen? Irgendwas wird ja doch immer funktionieren. Und dazu ein ganz klares Nein. Also es sind definierte Akupunkturpunkte, die man auch lernen darf und muss. Und wir wissen durch wirklich eine Vielzahl von Studien mittlerweile aus den letzten 30 Jahren ungefähr, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob ich diese definierten Akupunkturpunkte nutze oder ob ich einfach nur irgendwo eine Nadel reinsteche.
Deswegen ist auch ganz wichtig, dass man nicht einfach nur westliche Medizin macht und dann mal lernt, wie man ein Knie akupunktiert, sondern es ist einfach wichtig, dass eine gute chinesische Diagnose gestellt wird, weil nur so auch eine gute Akupunkturbehandlung möglich ist. Ne, also auch für alle, die eben einfach nur den Akupunkturkurs machen. Ich bin ja auch noch dabei, da ist es echt schwierig, wenn die sich so gar nicht in die TCM eindenken wollen, weil dann das ganze System auch zu verstehen und dann wirklich auch gut anzuwenden, das wird dann wirklich schwierig.
Absolut, und das ist schon ein bisschen eine fundamentale Idee einfach dahinter auch, dass man da wirklich ein bisschen in die Tiefe auch geht und versteht, welche Punkte man für was auch nutzen kann. Denn es gibt Punkte, die haben mehr oder minder ein oder zwei Funktionen und es gibt Punkte, die haben fünf, sechs, sieben Funktionen und können kombiniert werden und sind in der Kombination dann anders wirksam und so weiter und so fort. Also da steckt eine ganze quasi Wissenschaft dahinter, was ich aber auch fein finde, weil es wäre auch ein bisschen unfair, wenn jeder das jetzt einfach innerhalb von 2 Tagen könnte und unser Eins ackert sich da seit fast 2 Jahrzehnten durch. Aber das ist so ein bisschen da wirklich auch gucken und als Therapeut lernen wir diese Punkte. Natürlich ist es ein gewisses Lernen und Ausprobieren, bis man diese Punkte dann auch trifft, aber es ist so, bei Patienten, die ein gutes Körpergefühl haben, die merken sofort, ob der Akupunkturpunkt getroffen ist oder nicht. Also unabhängig, ob es weh tut oder nicht, sondern tatsächlich, das merken sie, ob der reagiert. Und man selber als Therapeut kann anhand der Nadel und anhand des Gefühls in den Fingern über die Nadel auch wirklich merken, ob man den Punkt getroffen hat oder nicht. Das dauert ein bisschen, bis man das wirklich gut kann, aber letzten Endes ist es immer ganz gut. Und zum Thema Nadeln, da können wir euch, glaube ich, ein bisschen die Angst nehmen, weil das ist bei mir in der Praxis immer so eine ganz häufige Frage. Wow, wie ist das mit den Nadeln?
Nee, das ist natürlich nicht so klassisch dick wie eine Blutentnahmekanüle. Das sind ja auch Hohlnadeln, die wir da verwenden zum Blut nehmen. Wir benutzen ja wirklich ganz, ganz feine Nadeln, die innen nicht hohl sind. Die haben einen Durchmesser von nur 0,25 Millimeter so im Schnitt. Das ist so eine Standardnadel. Und es ist wirklich ganz, ganz fein. Und klar, wenn man jetzt sehr empfindlich ist oder sehr empfindsam, dann spürt man das schon, wenn die Nadel durch die Haut gerade durchgeht, weil in der Haut eben auch viele Nerven sind. Aber da braucht man jetzt nicht Angst haben, dass das jedes Mal wie so ein Blutentnahme-Nadel da in einen reingesteckt wird. Das ist wirklich ganz anders vom Gefühl und können tatsächlich auch Menschen mit Angst vor Nadeln gut über sich ergehen lassen.
Absolut, absolut. Und eine Frage, die ich auch immer wieder wichtig finde und wo es mir wirklich auch, also gerade als Neurologin auch echt wichtig ist, da Aufklärung zu schaffen, ist immer dieses, ja, das tut mir total gut, ich glaube da ja auch dran. Und ich kann an der Stelle mal ganz ehrlich sagen, haben wir auch schon mal in der Folge gesagt, ihr müsst da gar nicht dran glauben. Also ihr dürft gerne in Gotteshäusern glauben, dafür sind sie da. Bei der Akupunktur ist es tatsächlich so, das ist keine Glaubensfrage, sondern wir können seit 20, 25 Jahren wirklich mittels funktionellen MRT-Aufnahmen, also bildgebende Verfahren des Kopfes, die entstehen, während man akupunktiert und zeigen, welche Hirnareale dann aktiv sind. Mittels solchen Verfahren können wir mittlerweile nachweisen, dass die Akupunktur tatsächlich, also an richtigen Punkten, kommen wir auch gleich noch zu, tatsächlich auch Veränderungen im Hirn auslöst, die man in bildgebenden Verfahren sichtbar machen kann. Und das gilt im Spezifischen nicht nur für die Bereiche, die Schmerz, darstellen, was ja auch sein könnte, weil da kommt ja eine Nadel rein, sondern vor allem auch die Bereiche, die zum Beispiel für die Umsetzung im Kopf, für das kognitive Prozessieren sozusagen im Kopf, die Verarbeitung im Kopf stattfinden. Und oder aber auch zum Beispiel für die Bereiche, die mit Gewohnheiten, Ritualen und sowas zu tun haben. Also es ist deutlich mehr Aktivität nachweisbar als einfach nur der Schmerz von der Nadel.
Genau, und diese Studien, um jetzt wieder auf unser Eingangsthema hinzuweisen, sind auch wasserdicht gemacht, ne? Weil, wie gesagt, alles, was mit Alternativmedizin zu tun hat, wird wirklich knallhart geprüft. Und da hat ja die tolle Frau auch noch ein gutes Zitat gebracht, dass nämlich egal, ob jetzt irgendwas Schulmedizin ist oder Alternativmedizin, meinte sie, dass es einfach nur, wenn es gut getestet ist und eine gute Wirkung gezeigt ist, dann ist es doch ganz egal, welche Art von Medizin es ist, ob es eine Alternative ist oder eben die Schulmedizin. Wenn die Wirkung bewiesen ist, dann soll es einfach eingesetzt werden.
Absolut. Und wir verlinken euch natürlich auch in den Shownotes die entsprechenden Studien, dass ihr nicht denkt, wir erzählen hier was und haben da keine Grundlage für. Und in der Studie, auf die ich mich auch gerade bezogen habe, das war eine Meta-Analyse von insgesamt einer ganzen Menge anderen Studien, die insgesamt, ich glaube, fast 800 Studien durchgeschaut haben und dann so gute 150 davon eingeschlossen haben in die Auswertung, also eine Auswertung von ganz vielen Studien zusammengefasst. Und da konnte man das eben zeigen. Und da wurde auch ganz eindeutig klar, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man echte Akupunkturpunkte nimmt oder die Nadel einfach wahllos in irgendwas reinsticht. Das heißt dann Verum-Akupunktur gegen Stemm-Akupunktur. Und auch das konnte tatsächlich sehr, sehr gut nachgewiesen werden. Also wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte, das stellen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes.
Wie lange dauert jetzt eigentlich so eine klassische Akupunkturbehandlung? Das ist auch immer so eine Frage. Und reicht da eine Sitzung aus oder werden mehrere Sitzungen benötigt? Und da ist es tatsächlich so, dass eine Behandlung eben circa 25 bis 30 Minuten dauert im Schnitt. Es werden mehrere Punkte stimuliert. Das hat man schon ganz am Anfang. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und für die Behandlung von akuten Erkrankungen, jetzt werden meist 2 bis 10 Behandlungen benötigt und bei chronischen Erkrankungen kann aber auch die Anzahl der Behandlungen deutlich höher sein.
Und zur Prävention eignet sich es natürlich auch total. Also auch zur Gesunderhaltung kann man Akupunktur hervorragend nutzen, indem man einfach so kleinere, wie soll ich sagen, Ungleichheiten oder kleinere Stauungen oder sowas, Kopfschmerzen, die mal da sind oder nicht, auch einfach ganz schnell wieder ausgleicht, damit man gar nicht erst wirklich krank wird.
Wir haben jetzt heute als Hauptthema die Akupunktur, aber wir verweisen auch immer auf die Akupressur, weil das eben was ist, was ihr einfach ganz toll zu Hause auch selbst durchführen könnt. Und zwar ist die Akupressur ganz einfach die Behandlung der Akupunkturpunkte durch Druck, beispielsweise mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. Und dabei wird dann der entsprechende Akupunkturpunkt gedrückt, massiert, was auch immer, was angenehm ist. Und die Behandlung pro Punkt dauert so ungefähr 1 bis 2, manchmal auch 3 Minuten, was eben für einen selbst sehr angenehm ist. Und aber wie gesagt, einfach was, was man zu Hause oder auch bei der Arbeit oder bei was auch immer gut einsetzen kann und selbst für seine Gesundheit gut tun kann.
Genau, und was wir euch auch noch mitgeben wollen, weil uns ist ja auch immer wichtig, dass ihr selber dann was machen dürft, ist die Behandlung mit Moxa. Moxa ist die Kurzform für Moxibustion. Das ist ein Verfahren, in dem ich Wärme an definierte Akupunkturpunkte im Körper bringe. Das kommt, übersetzt kommt es eigentlich daher, dass es früher hieß eben brennen, also man verbrennt etwas, und die klassischen Moxa-Zigarren, die waren mit Beifuß, also Artemisie, mittlerweile, weil Beifuß beim Verbrennen echt sehr, sehr viel Rauch erzeugt, mittlerweile nimmt man raucharme Zigarren. Und die Idee dahinter ist, dass ihr so eine Zigarre dann habt, die warm macht, so lange bis sie glüht, mit einem Feuerzeug zum Beispiel, und mit dieser Zigarre über den entsprechenden Akupunkturpunkt geht, nicht die Haut berühren natürlich, ne? Ist eh klar, sie verbrennt dann, aber die Wärme einfach an dieser Stelle über den Akupunkturpunkt auch einfach bringt und diesen Akupunkturpunkt über die Wärme nochmal dann zum Beispiel stärken könnt. Funktioniert hervorragend bei Kälteerkrankungen im Winter, wenn man draußen war oder so, oder eben auch wirklich zur Stärkung präventiv.
Und damit hoffen wir, dass wir euch mal wieder einen guten Überblick über ein Thema, nämlich dem Thema, das die meisten aus der TCM kennen, die Akupunktur geben konnten. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart, animieren euch wie immer zum Liken, Folgen auf sämtlichen unserer Kanäle, teilen, allen erzählen.
Und hoffen, dass ihr natürlich dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, alles, alles Gute.
Und vielen herzlichen Dank. Bis bald.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra.
Und Maren.